Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. IT-News und Trends kommentiert und diskutiert. Der Digitalk wird Ihnen präsentiert vom Comparis Price Finder, dem Vergleich für Unterhaltungselektronik auf dem Handy.
Heute ist der 2. November 2006, das ist die vierte Ausgabe vom Digitalk. Ich bin der Roger Zedi, der Matthias Schüssler hat diese Woche Ferien. Und ganz allein tue ich den Podcast aber nicht bestreiten. Ich habe zwei Gäste bei mir. Das ist einerseits Silvia Hagen. Sie ist Selfmade-Unternehmerin, Fachfrau für Computernetzwerk und Buchautorin. Silvia, was habe ich noch vergessen?
Ja, ich habe eine Firma und ich schreibe irgendwann auch Bücher, nicht über Netzwerkthemen.
Weißt du schon wann?
Ich fange an, Bücher, die schreiben sich immer im Hintergrund, bevor man wirklich dann ansitzt und anfängt zu tippen. Und in dem Sinne ist das Buch bereits am Entstehen.
Okay, sind wir gespannt. Und auch bei uns ist der Patrick Hofer. Er organisiert unter anderem das Tweakfest in Zürich. Kannst du ganz kurz sagen, was das ist?
Ja, danke für die Einladung. Tweakfest ist das Festival für Medienkultur und Digital Lifestyle und findet am 24. bis 26. Mai im Technopark statt.
Auch diese Woche kommen unsere Gäste mit Goodies für unsere Hörer. Fangen wir doch Ladies first. Silvia Hagen, was wäre dein Goodie?
Mein Goodie ist spaceweather.com. Das ist eine Webseite, wo man sich Wetterinformationen über das Universum holen kann. Also insbesondere zum Beispiel Sonnenfleckenaktivitäten und so Themen. Und ich habe das ausgewählt für heute, weil wir reden ja über Visionen auch fürs Internet. Und die Leute, die vor 30 Jahren das Internetprotokoll entwickelt haben, die entwickeln heute das Protokoll für den Datenaustausch im Space. Und wir wissen ja alle, dass wir irgendwann dann einmal auf dem Mars und auf der Venus Ferien machen. Und damit wir wissen, ob wir den Regenschirm mitnehmen, können wir uns auf spaceweather.com informieren.
Patrick Hofer, was hast du dabei?
Ich habe den Baby Name Wizard dabei. Das ist eine Website, wo ich den Namen eintippen kann und sehe, in welchem Jahr ein Name wie viel Mal gebraucht worden ist. Das ist, hat uns der Walter Hill vom IBM-Labor das letzte Jahr das Tweakfest mitgebracht, als Beispiel, wie Forschung umgesetzt wird im täglichen Gebrauch.
Mein eigenes Goodie ist der Inquisitor. Und das ist zum Glück nicht der spanische Inquisitor, sondern das ist ein freundlicher. Der hilft einem nämlich bei der Internetsuche. Und zwar macht er das im Safari-Browser. Es ist also ein Mac-Programm. Und zwar ist es so, dass man im Safari-Browser in dem Suchfeld, wenn man dort reintippt, dann sucht es einfach bei Google. Und vielleicht möchte man aber noch nicht anders auch noch suchen. Und Inquisitor macht genau das. Also man kann angeben, welche Webseite man möchte ansuchen. Man kann mit Tastenkürzel direkt nach Bildern suchen oder direkt bei Wikipedia suchen und so weiter. Und das Schöne ist, wenn man tippt, tut er einem während dem Tippen schon Websites vorschlagen, die passen zu dem Begriff. Und das Schöne daran ist, der hat bis jetzt 5 Euro gekostet. Und noch ist er aber ganz gratis.
Aber man muss einen Mac haben.
Das ist so. Gut. Aber ich bin sicher, es gibt auch für Windows schöne Programme, die etwas Ähnliches machen. Dann kommen wir doch zu den aktuellen Geschehnissen dieser Woche. Etwas, was gerade bei uns vor der Haustür wieder mal passiert ist. Bluefin startet ein eigenes TV-Angebot. Also man kann in Zukunft, wenn man Fernsehen schauen muss, man nicht zwingend zu der Cablecom gehen. Patrick Hofer, bist du einer von denen, der jetzt sein Cablecom-Abo kündet?
Ich muss zugeben, ich habe kein Digital TV Cablecom-Abo. Ich will mir das noch mal überlegen. Wir begrüßen Digital TV. Ich finde, das ist eine spannende Sache. Im Moment hat es mir noch zu wenig spannende Filme, wo sich jetzt lohnt, das zu brauchen.
Also es gibt ja in diesem Angebot einerseits digitales Fernsehen mit besserer Bildqualität und dann gibt es auch noch Filme, die man kann quasi on-demand bestellen
kann. Genau.
Und das hat ja Bluewin jetzt auch und ich würde dir zustimmen, das Angebot ist noch nicht so berauschend.
Das Angebot ist gut, ein bisschen zu wenig aktuell. Ich möchte dir schon die neuesten Filme, sagen wir die im Kino laufen, oder wie man das von einem HBO in den USA gewöhnt ist.
Silvia Hagen, ist Fernsehen überhaupt ein Thema für dich?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe zwar ein Cablecom-Abo, aber ich brauche das mehr zum Internet-Surfen. Und Fernsehen ist jetzt nicht etwas, wo ich persönlich viel schaue. Ich schaue eher vielleicht mal DVD oder so. Ich denke, dass die Angebote wichtig sind, dass die in Zukunft sich sicher auch werden weiterentwickeln und vom Angebot her eben aktueller und interessanter werden. Und auch wenn ich persönlich das dann vielleicht nicht abonniere, weil ich einfach lieber andere Sachen mache, dann gibt es sicher einen Haufen Leute, die das Interesse daran haben.
Ich hoffe, dass vor allem die Preise noch ein bisschen oben runterkommen. Also ich denke, das ist egal, bei wem wir jetzt dann will Fernsehen schauen, oder das ist einfach mal gut, gibt es mehrere Anbieter.
Absolut.
Ja. Im Videospiel Second Life gibt es immer mehr echte Firmen, die ihre Angebote auch im Second Life anbieten. Und dann muss man vielleicht kurz sagen, Second Life ist ein Videogame, wo ganz viele Leute gleichzeitig online sein können und dort durch eine dreidimensionale Welt laufen, sich begegnen. Und das Besondere daran ist, dass alle Sachen, die man dort drinnen findet und antrifft, die haben andere User produziert. Also am Anfang war das ganz leer und die User haben das nach und nach gefüllt. Und das ist das ein riesen Renner und eben sogar echte Firmen bringen ihre Angebote dort rein. Unter anderem Reuters hat jetzt zum Beispiel Newsroom, CNET hat auch schon einen. Silvia Hagen, wäre das etwas für deine Firma?
Ja gut, also ich weiss nicht, ob ich jetzt speziell Werbung machen will. Was mich eigentlich noch fasziniert an dieser Idee ist, da werden einerseits virtuelle Welten aufgebaut, die natürlich Vor- und Nachteile haben. Oder? Einerseits sind es Fluchtmöglichkeiten, andererseits kann man es auch als Spielfelder anschauen, zum Szenario durchspielen, wo sich dann eben halt auf die virtuelle Welt beschränken. Und das führt natürlich zu einer absoluten Verflechtung, oder? Also ich denke jetzt gerade, wenn man von der Gefahrenseite redet, die so eine virtuelle Welt kann bieten kann, durch die Verflechtung mit realen Themen, wird es für Menschen jetzt, die suchtgefährdet sind, weil sie ein Problem haben und in die virtuelle Welt vielleicht eher flüchten, für die wird es noch schwieriger. Aber das ist ja dann für sich in dem Sinne nicht das Problem von der virtuellen Welt, sondern die Menschen haben ein Problem, das man sonst lösen können lösen.
Patrick Hofer, möchte man denn in so einer Parallelwelt überhaupt reale News?
Reale News, ich weiß nicht, ob Reuters genau News von der realen Welt in die virtuelle Welt feedet. Ich glaube eher, dass Reuters einen Korrespondent in Second Life installiert hat und er berichtet von den Ereignissen aus der digitalen Welt.
Ja.
Und das wird immer wichtiger werden, weil wir sind jetzt eigentlich die erste Generation, wo es möglich ist, sich in Parallelwelten aufzuhalten. Es ist eine historische Möglichkeit, was schon sehr viel genutzt wird. Wir haben viele Benutzer, die sich immer länger in dieser parallelen Welt aufhalten. Zukunftsstudien sagen, dass sich die Leute immer mehr werden in Parallelwelten aufhalten und sich auch dort treffen. Was heisst das? Marken, wie jetzt Reuters oder die erste Marke American Apparel, der Kleiderladen, die gehen jetzt in die digitale Welt rein, dort, wo sich Kunden aufhalten.
Es wird ja auch recht viel Geld schon verdient in dem Second Life. Also man kann Sachen handeln, verkaufen und etwas, was man produziert hat, einem anderen Nutzer wieder anbieten.
Mit einer virtuellen Währung, oder wie?
Mit einer virtuellen Währung, die unterdessen aber einen realen Wechselkurs in echte Dollar hat. Man kann Land kaufen und wieder verkaufen. Also es passieren die schrägsten Sachen. Australien hat jetzt gerade beschlossen, dass das Geld, dass man Geld, das man dort verdient, muss versteuert werden. Andere Länder sind da auch schon dran, ja. Spannend ist wirklich, wie du gesagt hast, es ist ganz offen und es ist extrem spannend zum Zuschauen, was passiert. Kommen wir zurück in die Realwelt, die aber nicht weniger schräg ist. In Südkorea soll bis 2020 jeder Haushalt mindestens einen Roboter haben.
Wer hat das bestimmt?
Und das sagt das koreanische Kommunikations- und Informationsministerium. Die haben jetzt auch 1000 Roboter schon ausgeliefert. Es läuft im Moment ein Test mit 1000 Robotern in 1000 Haushalten. Die Roboter erzählen den Kindern Geschichten und bestellen Lebensmittel, bestellen, wenn es zu wenig hat und so weiter.
Ja, ich habe das gesehen. Jetzt ist, glaube ich, der Tagesschau gekommen. Das ist also ein ganz herziger Roboter. Es ist ein Beispiel gezeigt worden, wie die Mutter, die am Arbeiten ist, das SMS im Roboter geschickt hat und der Roboter das im Kind dann vorgelesen hat, so als Grußbotschaft.
Echt?
Sie sagen, du bist Mutter, oder?
Ja.
Was sagst du denn?
Ja, also eins kann ich ganz klar sagen, ich will nie einen haben. Und etwas Zweites kann ich dazu sagen, die ganze Technologie, also ich denke, wir haben ganz unglaublich geniale Technologien rum. Und mit diesen Technologien ist fast alles möglich, was man sich ausdenken kann. Oder? Und ich finde immer, es kommt darauf an, wie wir die Technologien nutzen. Weil du kannst die gescheit nutzen oder du kannst sie für etwas nutzen, das nichts bringt. Und wenn ich jetzt schaue, was auf der Welt passiert, dann haben wir eigentlich immer mehr Technologien im Alltag umgesetzt, die eigentlich das Leben einfacher machen sollten. Aber die Leute sind immer gestresster. Und für mich geht einfach die Entwicklung den falschen Weg. Also wenn die Mutter geht arbeiten und ihr Kind wird von einem Roboter bedient dann habe ich das Gefühl, dass es beiden nicht gut gehen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also da, vielleicht erlebt das jemand anders. Also ich will sicher nie. Ja.
Südkorea verspricht sich von dem einen enormen Standortvorteil für die Zukunft. Und sie gehen ganz gezielt wirklich auf Kinder und auf Babys los, damit sie wirklich mit dem aufwachsen und das als völlig normal empfinden, dass da ein Roboter rum ist.
Die Frage ist, was passiert mit der menschlichen Seite in dieser Generation, die da so anwächst, oder? Ob da nicht ein Manko nachher vorkommt, einfach in der Persönlichkeit, dass die, ich weiss, ob sie mit dem Leben dann wirklich umgehen können, ob sie beziehungsfähig sind. Also ich denke, das sind Fragen, die man wahrscheinlich so nicht einfach beantworten kann, aber die rechte Gefahren beinhalten.
Das Beispiel Südkorea ist dort sehr spannend, dass sich da jetzt eine Nation ein Thema ausgesucht hat oder geschaut hat, wo sie stark sind in welchem Bereich und dort konsequent investiert. So etwas würden wir natürlich auch für die Schweiz wünschen. Vielleicht nicht gerade Roboter, aber wir sind ja in der Schweiz im digital oder sagen wir digital kreativen Bereich eine der prädestiniertesten Nationen, da global mitzuspielen. Wir haben die grösste Computerdichte, wir haben eines der besten IT- und Telekom-Netze. Laut World Economic Forum sind wir einer der produktivsten Staat überhaupt. Also, wir würden uns sehr wünschen...
Aus dem müssten wir doch etwas machen, würde man meinen, oder?
Genau, wir würden uns natürlich wünschen, der Staat oder, sagt, doch, wir investieren in die digital Kreativen. Und sagen wir, investieren etwas in eine Infrastruktur oder eine technische Möglichkeit, wo wir mal testen können, die Werbung von der Zukunft erfinden, zum Beispiel.
Mhm. Also, jetzt hat mir gerade letztens nur so als Nebenbemerkung etwas Interessantes erzählt. In den 50er Jahren hat die Schweiz mal offenbar recht gute Chancen gehabt, in der Computertechnik voll dabei zu sein. Leider ist dann aber das ganze Geld in die Atomtechnik investiert worden. Und ja, heute wissen wir, andersrum wäre es besser gewesen. Das letzte aktuelle Thema, das wir noch kurz darüber reden, betrifft MySpace, die bekannte Social Network Webseite aus den USA, hat gesagt, sie will in Zukunft keine Musik mehr drauf haben, die urheberrechtlich geschützt ist. Silvia Hagen, du bist ja Netzwerkspezialistin. Sind soziale Netzwerke auch etwas für dich? Interessiert dich das?
Ja, also ich denke, ich arbeite natürlich mit Leuten auf der ganzen Welt zusammen. Und in dem Sinne, ohne dass es irgendeine Form von Kommunikation und Netzwerkbeziehungen gibt, auch über das Internet. Ich weiß nicht, sagt das auch aus OpenBC oder LinkedIn oder was es da alles von Netzwerk gibt. Das ermöglicht natürlich schon viel. Für mich ist einfach der Punkt immer, das darf nicht alles sein. Also das, so ein Netzwerk, wo eigentlich dann auch gewissermaßen virtuell ist, du kommunizierst mit Leuten, die du noch nie gesehen hast, die du vielleicht auch nie in deinem Leben triffst. Das ist okay als Ergänzung.
Patrick Hofer, die Seite lebt ja unter anderem davon, dass sie da bei den Urheberrechten das nicht so genau genommen hat bis jetzt. Angenommen, sie tun jetzt das wirklich streng umsetzen, ist das nicht das Ende von dieser Seite?
Ja, wahrscheinlich wird die Attraktivität schon ein bisschen leiden darunter. Wenn MySpace nicht überlebt, wird es andere Seiten geben, die genau das Gleiche machen werden. Das haben wir bei vielen Beispielen schon gesehen. Am Phänomen wird sich nichts ändern. Social Networking Plattformen, das ist ein Megatrend, der wird weitergehen. Trendwatching.com sagt, wir werden viel weniger reale Kontakte haben in der Zukunft, aber dafür viel mehr virtuelle Kontakte. Das ist bedenklich, oder?
Das ist eigentlich bedenklich, ja.
Dann wollen wir jetzt zum heutigen Schwerpunktthema kommen. Und zwar wollen wir heute einen Blick in die Zukunft werfen vom Internet. Und ich habe mich, als ich mich auf das vorbereitet habe, mal probiert zu erinnern, was ich mir als Kind eigentlich vorgestellt habe, was es dann in der Zukunft alles so gibt und was ich mal wird haben und was ich mal wird machen. Und was mir aufgefallen ist, ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, ich habe eine eigene Rakete und ich fliege auf andere Planeten und ich habe Roboter übrigens, das ist ganz klar wichtig gewesen. Heute möchte ich eigentlich auch nicht wirklich einen haben. Also lustig ist, dass so Sachen wie Computer sind überhaupt kein Thema gewesen oder auch ein Handy, vielleicht ja, irgend so ein Walkie-Talkie im Enterprise oder so, das hätte ich auch noch wollen.
Also wenn du jetzt Handy vorausgesehen hättest, wärst du heute wahrscheinlich mega reich und würdest nicht mit uns da am Tisch sitzen.
So ist es. So ist es. Wie habt ihr euch die Welt oder so Technik vorgestellt früher? Und wie ist es rausgekommen?
Ja, der erste Kontakt mit der Zukunft war eigentlich so im Gimmi, wo ich ein Buch gelesen habe, da musste ich lesen über Cyberspace. ich habe mir dann vorgestellt, also dort ist ja die ersten Prototypen sind dort drin gewesen, wenn ich mit dem Händchen und dem Helm ich habe in virtuelle Welten. Dann habe ich mich ja, vorgestellt, wie das sein könnte, wenn man dann gar nicht mehr real lebt, sondern irgendwelche Maschinen angeschlossen ist und nur noch sich digital virtuell bewegt. Ein bisschen wie Matrix.
Wie war das bei dir gewesen?
Ja, ich falle da scheinbar ein bisschen aus der Reihe aus. Ich hatte eigentlich keine so Vorstellungen. Gehabt, weil ich das Problem daran, dass ich noch Jahrgang zwei älter bin als ich. Mein erster Kontakt mit Computer war dann überhaupt erst in der Handelsschule gewesen, nach Abschluss von der Matura. Und dort hat man das auf dem Papier, einfach was ist ein Byte und was ist ein Bit. Aber irgendwie gesehen hat man es nicht. Also ich hatte eigentlich keine so Vorstellungen gehabt. Wenn es irgendeine Vorstellung gibt, die mir jetzt spontan einfällt, ist, dass ich als Kind immer gesagt habe, wenn ich gross bin, schreibe ich mal ein Buch.
Und das hast du auch schon gemacht?
Und das habe ich auch gemacht.
Oder? Super.
In dem Sinne ist
es... Ich bin immer noch nicht auf einen anderen Planeten geflogen.
Ja.
Wir sehen, meistens kommt es anders aus, als man sich vorstellt. Und trotzdem, wenn wir heute jetzt probieren, ein bisschen einen Blick in die Zukunft vom Internet zu werfen, wenn man im Netz ein bisschen umschaut, was es für Visionen gibt, dann findet man irgendwie endlos viel. Wir haben uns jetzt auf ein paar wenige beschränkt. Und eine Vision, die man immer wieder davon hört, ist das sogenannte Internet der Dinge. Das soll so aussehen, dass künftig nicht nur Computer am Internet hängen, sondern eigentlich jeder beliebige Gegenstand könnte am Netz hängen. Zum Beispiel Kleider, Lebensmittel oder Möbel. Und die würden dann Infos über sich und ihre aktuellen Zustände dort quasi zur Verfügung stellen. Man könnte die Infos über die Sachen abfragen. Silvia Hagen, bevor wir jetzt über Sinn und Unsinn von solchen Sachen reden, wie machbar ist das und was bräuchte es noch, was es noch nicht gibt?
Also ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen, ohne dass ich das jetzt speziell untersucht habe, dass das absolut machbar ist und eigentlich auch sicher mindestens im Stadium Prototyp realisiert ist. Also wenn man ja gesehen wird, die Entwicklung von absolut neuen Technologien in den letzten 10 Jahren einfach immer schneller gegangen ist, dann kann man sicher voraussagen, dass das exponentiell noch mal schneller gehen wird.
Patrick Hofer, welche Gegenstände in deinem Haushalt würdest du noch gerne ans Internet anschliessen?
Ja, es gibt ja schon, wir schon recht weit in der Planung. Mit dem letzten Tweakfest mehrere Referate zu diesem Thema gehört.
Genau.
Gerade sagen wir, in der Logistik ist man dran. Sagen wir, dass Coca-Cola alle ihre Flaschen mit einem Chip versehen oder Lebensmittel, wo dann der berühmte Kühlschrank die abstellt.
Ich habe letztens einen Kunden an einem IPv6-Vortrag gehabt und ich habe ihn gefragt, aus welcher Branche das er kommt. Und dann sagt er, ja, sie haben eine Bierbrauerei. Und dann habe ich gesagt, was machen sie denn da am Vortrag? Dann sagt er, ja, unsere Kunden müssen in Zukunft ihr Bier vom Moment an, wo es gebraut wird, bis es bei ihnen zu Hause ankommt, können verfolgen über das Internet.
Ja. Also das ist ein echter Kundenwunsch?
Ganz
oder
konkret.
Wie bildet sie sich das ein?
Nein, der ist von dieser Bierbrauerei an den IPv6-Vortrag gekommen, weil sie als unterliegende Transporttechnologie der Meinung sind, das braucht ein IPv6 und der ist gekommen, weil das ihr Ziel ist.
Und jetzt musst du ganz kurz sagen, was IPv6 ist. Ich befürchte, die meisten können noch nicht viel mit dem anfangen.
Sorry, IPv6 ist eigentlich etwas, was die meisten anwenden, sich nicht mehr darum kümmern. Das ist das Internetprotokoll von der Zukunft. Also wenn wir heute ins Internet gehen, E-Mails abfragen, umsurfen, dann wird als Transportmittel zum Datenübermitteln IP Version 4 gebraucht. Und in den nächsten Jahren wird das sich allmählich abgelöst werden durch IP Version 6.
Nochmal kurz zu dem Kühlschrank. Das ist ja das Beispiel, das man immer gehört seit Jahrzehnten fast. Ich bin auch schon in so Prototypen-Küchen gewesen.
Bist du
so, ja, und es ist immer lustig zum Anschauen und schlussendlich muss man sagen,
will ich denn das?
Braucht man denn das? Sind das wirklich die schlauen Anwendungen?
Ja, der Kühlschrank der Geister wirklich seit Jahren um. Eine konkrete Anwendung ist der Schweizer Pass. Das ist jetzt der neue Pass, der rauskommt. Es ist ein Internet, ein Ding des Internets. Ein Funkchip drin, der theoretisch könnte über das Internet angesteuert werden.
Nicht unumstritten.
Ist auch schon gehackt worden. Also, man hat da falsche Informationen auf den Pass tun. Der Identitätsdiebstahl ist auch ein Thema dort.
Mhm. Also, dass man sich als etwas anderes ausgeben kann, weil man dem seinen Pass vorher gehackt hat, zum Beispiel.
Genau.
Ja, ich denke auch, weißt, beim Kühlschrank kann man sich halt streiten und die einen finden es vielleicht cool und die anderen weniger. Also ich gehe jetzt zum Beispiel gerne in den Dorfladen, weil dann treffe ich nämlich wieder mal ein paar Nachbarn.
Da werden wir wieder mit den Menschen.
Ja, genau. Ja. Aber wenn ich mal Zeitdruck habe, bestelle ich vielleicht auch etwas über das Internet, wo ich dann später vielleicht wieder den Kühlschrank bestellen lasse. Aber es gibt sicher andere Bereiche. Ja, ich bin sicher vielleicht froh, wenn ich von extern meine Heizung überwachen kann, weil ich plötzlich denke, habe ich sie dann abgestellt oder ich bin länger weg. Und will sie gerne einschalten, bevor ich heimkomme. Also das wäre jetzt eine Anwendung, die ich finde, die macht es durchaus Sinn, oder?
Ich glaube, es steht und fällt ein bisschen mit, wie sicher und wie privat kann man das machen, oder? Also wenn dann die Leute an meinem Haus vorbeilaufen und sehen, welche Wäsche ich gerade in der Wäschmaschine habe und was in meinem Kühlschrank fehlt. Oder zum Beispiel solche heikle Sachen, wie zum Beispiel, welche Medikamente in meinem Schrank sind.
Eben, also jetzt sprichst du etwas an, was mir noch wichtig ist. Ich meine, wenn man darum geht, dass man die ganze Kleidung ausstattet und damit scannbar wird, das hat immer auch wieder zwei Aspekte, oder? Einerseits, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel einem Alzheimer-Kranken so einen Chip kannst geben, dann bist du gut froh, weil der weiss vielleicht plötzlich nicht mehr, wo er ist. Und du weißt auch nicht, wo er ist. Also dann bist du froh, um die Möglichkeit, ihn zu finden. In einem anderen Fall aber macht es uns ja absolut kontrollierbar. Ich meine, wir werden heute schon verfolgt, oder? Die haben alle Daten über unsere Kreditkarten im Migros, tun sie das Zeug scannen, wenn du eine Cumulus-Karte hast, damit werden deine ganzen Einkaufsgewohnheiten absolut nachvollziehbar. Also es wird immer durchsichtiger. Und es gibt bestimmt einen Haufen Systeme, wo all die Informationen zusammensuchen können und dort ist dann auch einfach Gefahr drin. Und es ist ein kleiner Schritt von alles überwachen, und auch können kontrollieren. Also wenn ich überwachen kann, kann ich auch steuern, unter Umständen. Das ist, also der Schritt ist nicht mehr so gross. Oder? Die Fragen, das hat nichts mit der Technologie an und für sich zu tun, sondern wie setzen wir sie und wie geht unser Staat mit uns um? Oder? Ist unser Staat etwas, wo wir Vertrauen haben können? Und quasi die positive Seite von diesen Technologien nutzen? Oder müssen wir sagen, bleiben wir weg von allen Überwachungsmöglichkeiten und Chips, ja, weil wir trauen denen nicht, was die mit unseren Daten machen.
Meistens kommt ja so etwas schneller, also bis ein Staat reagiert, geht es ja lang und langsam. Mhm. Und so Technologien sind schnell und passieren vor allem auf einem internationalen Level, wo einzelne Staaten gar nicht viel machen können.
Ja. Die Frage ist, können wir überhaupt etwas machen? Weil, wie wir es vorher beim Internet gesagt haben und bei dem, was in der virtuellen Welt passiert, letztendlich passiert es einfach. Wir können ja nicht, der Mensch scheint ja, wenn du die ganze Geschichte von der Menschheitsentwicklung anschaust, er ist immer auf der Weiterentwicklung. Und er hat nie genug. Und das ist wahrscheinlich einfach ein natürliches Bedürfnis, das wir haben, uns weiterzuentwickeln, zu expandieren, oder? Neues zu erforschen. Und dann kommt es einfach. Und dann passieren Sachen, die niemand voraussehen kann. Und heute, gerade jetzt mit dem Level, das wir erreicht haben, mit Globalisierung und Verbindung und Vernetzung, wird das noch viel unkontrollierbarer und es wird eben vor allem durch das schneller.
Das ist nicht so genau das, was man den Leuten Sorgen macht. So der Kontrollverlust, dass sie das Gefühl haben, sie werden da von etwas einfach überrollt.
Ja, wir sagen, die Kluft zwischen technologischer Entwicklung, sagen wir Forschung oder Anbieter von so Technologien und dem Nutzer, die wird immer grösser. Und die Geschwindigkeit wird auch immer schneller. Und der Staat wird immer hinten anhinken, sei es im Datenschutz oder Kopierrecht, Urheberrecht. Aus dieser Überzeugung organisieren wir auch eine Plattform, wo sich die Hersteller und Konsumenten treffen und so einen Dialog führen können. Was ist überhaupt sinnvoll? Oder eben gerade die Angst auch nehmen, sich positiv mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen. Bei allen Gefahren darf man nicht vergessen, das bringt uns ja immer etwas.
Und eine andere Vision, wo wir kurz darüber reden können, in 10 Jahren wird niemand mehr Tagesschau um 7:30 schauen. Sondern dann, wenn er Lust hat, wenn sie gerade will, klickt man irgendwo drauf, sieht das am Fernseher, am Computer irgendwo und schaut das, was man gerade möchte. Also wir werden irgendwann mal darüber lachen, dass irgendwie die ganze Nation zur gleichen Zeit etwas am Fernsehen geschaut hat. Patrick Hofer, glaubst du an das?
Ich glaube an das. Ich brauche viel die Streams, die es jetzt gibt. Ich schaue mir zeitversetzte Sendungen an. Das Fernsehen ist jetzt auch dran, immer mehr Events zu schaffen, wo wir nicht mehr verpassen dürfen. Da sehen wir jetzt einen Trend von den Inhalten oder von den Fernsehstationen, dass sie immer künstlichere Events schaffen, wo man dann zu dem Zeitpunkt muss vor dem Fernseher sitzen, dass man am nächsten Tag im Büro oder auf dem Pausenplatz etwas erzählen hat.
Es gibt eine Umfrage aus den USA, wo über die Hälfte der Befragten gesagt hat, auch die Zeitung kommt in 10 Jahren über das Internet. Silvia, kannst du das, ist das für dich eine Option, eine ganz elektronische Zeitung, ohne Papier?
Also ich denke, das Angebot wird sicher geben und es wird sicher auch genutzt werden. In dem Sinn bin ich von dem überzeugt. Ja. Und eigentlich kann man es ja heute schon machen, oder? Also wenn ich will, kann ich sagen, ich informiere mich am Morgen, indem ich meinen Browser auftue. Und dann muss ich mich ja dann nicht festlegen auf eine oder zwei Zeitungen, die ich abonniere, sondern ich kann querbeet, ich kann Suchbegriffe eingeben und schauen, was sagen die zu dem und die zu dem. Ich denke, das ist schon praktisch. Und für mich ist es jetzt einfach bis heute so, dass ich das halt immer noch geniesse, wenn ich dann mal Zeit habe, mit der Zeitung anzusitzen und drin zu blättern. Aber das ist wieder das Gleiche, wie dass ich im Volk einen Menschen treffe. Das ist so. Vielleicht bin ich halt einfach jetzt, vielleicht ist die Generation nach uns dann nicht mehr so mit dem verhaftet, weil sie mit dem auch nicht so stark aufgewachsen ist wie wir noch, oder?
Wir sind uns, glaube ich, einiges Angebot wird sich verbreitern. Das heisst aber auch für den Einzelnen, dass er muss mehr suchen, mehr rausfiltern und quasi also mehr Aufwand betreiben, bis er zu den Infos kommt, die er oder sie möchte. Und mich nimmt sich in Wunder, wie ihr das heute bewältigt und was euch da noch für Tools vielleicht fehlen, die ihr euch noch wünscht für die Zukunft.
Ja, die E-Mail-Flut, da gibt es ja schöne Spam-Filter, das ist mal das Erste, was man braucht, glaube ich. Es gibt auch die Unseite schon, dass man einfach gar nicht mehr durchkommt per Mail. Die Infos nehmen zu, die Infomöglichkeiten, ab der Online-Zeitungen zum Beispiel, oder gibt es jetzt auch Blogs. Und da wird es sicher neue Plattformen geben, die Inhalte aggregieren nach bestimmten Themen. Und solche Services wünsche ich mir noch mehr.
Silvia Hagen, es gibt Leute, die sagen, durch das viele Filter, die wir in Zukunft machen müssen, werden sich die Leute trotz einem grösseren Angebot schlussendlich eigentlich immer mehr Scheuklappen zulegen und immer noch genauer nur das anschauen, was sie sowieso schon interessiert und gar nichts mehr Neues entdecken. Und das führe dann zu quasi noch stärker polarisierten politischen Diskussionen und so weiter. Siehst du das auch so?
Ja, ich denke, eine gewisse Gefahr besteht auf jeden Fall. Also eigentlich ist ja die Vielfalt der Informationen, die uns heute zur Verfügung steht, ist unglaublich, oder? Und sie wird immer breiter. Und das Phänomen, das auch passiert, um eine Brücke zum letzten Thema zu schlagen, ist, dass du zum Beispiel im Buchhandel siehst, wo früher der traditionelle Buchhandel, der hat einfach probiert, Bestseller rauszugeben. Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, mit der Verbreitung über das Internet, mit der Möglichkeit, Print-on-Demand zu machen, gibt es wieder Nischenbücher. Und da kommen die Bücher raus, die sich ein traditioneller Buchverlag vor 20 Jahren gar nicht können leisten konnte, die rauszugeben. Also die Vielfalt, und das Gleiche gilt natürlich für Artikel und eben all die Infos, die man in Blogs findet, die wird immer grösser. Und damit kommt der Informationen sucht, viel grössere Verantwortung über. Weil es ist ja nicht jede Quelle zuverlässig. Also ich muss eigentlich lernen, wie kann ich gute Informationen unterscheiden von unsauberer Information oder sogar von falscher Information, das ist das eine. Und das Zweite ist, es ist in meiner Verantwortung, aber das war es eigentlich schon immer gewesen, dass ich, wenn ich will, breit informiert sein, dass ich mich breit informiere. Also, dass, wenn jemand einfach nur seinen Standpunkt geht und anlesen und sich nur für den interessiert, dann ist das ein Persönlichkeitsmerkmal, das er einfach hat. Und das hat er, egal was für Medien das er benutzt, oder?
Ähnliche Diskussionen hat es schon gegeben, als das Fernsehen aufgekommen ist. Da hat man plötzlich Sachen können sehen, die man früher noch nie gesehen hat. Von Ländern, die man früher noch nie gesehen hat. Und viel mehr. Und dann sind es immer mehr Sender geworden und. Und dann gab es auch riesige Diskussionen. Jetzt verblödet man vor dieser Kiste oder lernt man da etwas Schlaues? Und schlussendlich liegt es wirklich an uns selber. Das hat man, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich finde, der Satz hat etwas. Und zwar, es macht die Gescheiden gescheiter und es macht die Dummen dümmer. Haben das Gefühl, wir bringen das unseren Kind im Moment genügend bei. Lange, wenn man einen Computer bedienen kann, weiss, was eine Maus ist und wo man muss anklicken muss, um weiss nicht was machen, oder wird dort wirklich genug Medienkompetenz, wie es so schön heisst, gelernt oder gelehrt?
Und meine Meinung ist, ich glaube, wir sind uns da einig in dem Punkt, oder? Dass das absolut zu kurz kommt. Jetzt, also ich meine, ich als Mutter kann natürlich mit meinem Kind das Thema aufnehmen, wenn ich will. Aber ein Haufen Kinder haben vielleicht die Möglichkeit nicht und es müsste das Thema an der Schule sein. Und ich denke, dort ist das Schulsystem nicht nah mit den Lehrplänen und die Lehrer wahrscheinlich auch überfordert zum Teil.
Kinder haben ja kein Problem, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Die können das von alleine. Dann muss man also nicht lernen, wie etwas funktioniert. Das wissen die immer besser als die Eltern oder der Lehrer. Aber was man sicher muss vermitteln muss, ist, wie man eben, wie gesagt, mit dieser Information umgehen kann. Ist jetzt der im Chat auch wirklich jemand, der gleich alt ist, oder ist das ein Senator in den USA?
FBI.
Ich sehe, es so. Wir sind jetzt an einem pessimistischen Punkt gelandet, aber...
Ja gut, wir haben etwas aufgezeigt, vielleicht passiert ja daraus etwas.
Wir werden es sehen, wir werden das sicher nicht das letzte Mal über das Ganze geredet haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und für eure interessanten Ausführungen.
Danke auch.
Okay.
Zur letzten Sendung haben wir eigentlich nur gutes Feedback bekommen, das wollen wir jetzt hier nicht breitschlagen, weil das ist natürlich nicht zuletzt unserem Gast zu verdanken, Lorenz Kaiser. Wir wollen an dieser Stelle ihm das Lob gerne nochmal weitergeben. Und dann noch ein Hinweis der Tagi betreffend, unsere Digitalseite, die wir bis jetzt jeden Montag haben können lesen, die gibt es in dieser Form nicht mehr. Ab dem nächsten Montag erscheint hinten auf dem Kulturbund eine tägliche Seite mit der Überschrift «Leben», also «Leben». Darauf findet ihr unter anderem Thema aus dem bisherigen Ressort Reisen, Gesellschaft, Savoir-Vivre, Technik und auch unsere Digitalthemen. Die Kummerbox und der Tipp der Woche, von denen wir wissen, dass ihr die besonders gerne lesen, die sind ab dem 13. November wieder jeden Montag auf der «Lebenseite». Und der kleine Hinweis auf unseren Podcast findet ihr künftig am Samstag, ebenfalls auf dieser Seite, nicht mehr erst am Montag. Das wäre es schon für diese Woche. Ich hoffe, unsere Ausführungen haben euch ein bisschen zum Denken angeregt. Nächste Woche reden wir dann über ein Thema, das ein Dauerbrenner ist, nämlich Benutzerfreundlichkeit bzw. die Absenz von dieser. Ja, ich hoffe, ihr hört dann wieder zu und ich wünsche euch allen eine gute Zeit und eine schöne Woche.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger gsi, präsentiert vom Comparis Price Finder. Dem Vergleich für Unterhaltungselektronik auf dem Handy.